Ja, moin allerseits. Wenn man so die Mittwochsmail liest oder auch wenn man in die Runde guckt, viele bekannte Gesichter, aber auch eine ganze Menge neuer. Und das ist total toll, dass man als Gemeinde nicht so unter sich bleibt, sondern auch immer offen bleibt und auch einladend ist, dass neue Leute dazukommen. Das finde ich ganz große Klasse. Also, ich bin der Daniel, bin der Vorgänger. Vielleicht Prophetie, ja. Heute soll es um Gastfreundschaft gehen. Und interessanterweise habe ich bei der Recherche genau das Gegenteil gefunden. Also, wie kann ich meine Gäste möglichst schnell vergraulen? Kleine Kostprobe, ihr wollt ja schließlich was lernen. Ja? Den Satz, was denn, ihr wollt schon gehen, schade, dass ihr nicht so viel Zeit habt, jede halbe Stunde wiederholen. Serviere mehrheitsunfähige Delikatessen. Salat mit Ziegenkäse, überbackene Schnecken oder Sushi vom Aal. Koche mit intensiven Gewürzen, ja, Koriander, Knoblauch, Chili und so. Eine hohe Trefferquote erzielt auch ein sehr gesundes, leichtes Menü. Das heißt, man verzichtet auf sämtliche Soßen, kocht ganz nach der Trennkostmethode. Solltet ihr Wein ausschenken, platziert ihr die Flaschen bitte so, dass kein anderer außer euch da dran kommt. Und spätestens beim dritten Mal um Nachschub bitten, da geht der Gast lieber freiwillig wieder. Zwingt, jetzt wird's ja schön kalt, zwingt den Gast unbedingt, sich seine Schuhe auszuziehen und schaltet vorher die Fußbodenheizung ab. Kalte Füße tun ihr übrigens, dass der Abend kurz wird. Große Erfolge erzielt ein möglichst großer und starkhaarender Hund, der die ganze Zeit frei herumläuft. Schafft euch Sitzbänke an, aber ohne Lehnen, die ihr speziell für die Gäste bereithaltet. Und nach dem Essen bittet ihr die Gäste aufs Sofa, schenkt Wein aus und betont mehrfach, dass man diese Polster ja leider nicht reinigen kann. So viel, was man aus dem Norden lernen kann. So. Gastfreundschaft zur Zeit der Bibel, die wurde ganz anders gestaltet. Und zwar die Art, wie man seine Gäste empfangen hat, die war ganz entscheidend für den guten Ruf. Wir hatten vor einiger Zeit in der Jungschar die Geschichte, wie Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Das ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil gewesen der Gastfreundschaft von damals. Und ich habe dann versucht, so einen Vergleich aufzustellen und mit den Kindern überlegt, wie ist das denn bei euch zu Hause, wenn ihr Gäste habt? Haben sie ein bisschen überlegt, kam mal zu dem Schluss, die Gäste dürfen sich hinsetzen und was zu trinken kriegten sie meistens auch. Dass das mit dem Füßewaschen in einer heißen, staubigen Gegend durchaus eine sinnvolle Sache sein konnte, das haben sie auch verstanden. Aber als es dann darum ging, das mit heute zu vergleichen, da fingen sie dann an zu fantasieren. Und haben mir erklärt, ja, wenn wir Besuch bekommen, dann gehe ich erstmal duschen oder baden. Ich sage, ja, und eure Gäste, die stehen so lange vor der Tür und warten? Nee, doch irgendwie anders. Und ich sage, wem wurden denn da die Füße gewaschen? Den Gastgebern oder den Gästen? Hatten sie auch völlig übersehen. Die lustigste Form von Gastfreundschaft, die habe ich tatsächlich im kühlen Norden erfahren. Altes Ehepaar wohnt in so einem ganz abgelegenen Jagdhaus. Wenn man da reinkommt, 4 Meter hohe Decken, ganz viele ausgestopfte Tiere. Und die haben wie so ein Parkgelände außenrum. Also ganz toll gepflegt. Und der fragte mich vorher, aus welchem Bundesland kommst du ursprünglich? Ich sage, aus Nordrhein-Westfalen. Dann fahre ich da auf dem Hof und dann hat er tatsächlich die NRW-Flagge gehisst. Also das hat was von Staatsbesuch. Also da will man glatt Politiker werden. Das war schon echt cool. Heute geht es um einen Besuch, den der Abraham mal bekommen hat. Und zwar von 3 Männern. Und dazu lese ich aus 1. Mose 18 erstmal die Verse 1 bis 8. Der Herr erschien Abraham noch einmal bei dem Eichenhain von Mamre. Eines Tages um die Mittagszeit, als Abraham am Eingang seines Zeltes saß, sah er plötzlich 3 Männer ganz in der Nähe stehen. Als er sie bemerkte, stand er auf, lief ihnen entgegen und verneigte sich tief vor ihnen. Mein Herr, sagte er, wenn du mir, deinem Diener, freundlich gesinnt bist, dann geh doch nicht einfach weiter. Ruht euch im Schatten dieses Baumes aus, während meine Knechte etwas Wasser holen, um euch die Füße zu waschen. Ich will euch etwas zu essen bringen, damit ihr danach gestärkt weiterreisen könnt, denn deshalb seid ihr ja bei mir vorbeigekommen. Gut, sagten sie, tu, wie du gesagt hast. Da lief Abraham zurück zum Zelt und sagte zu Sarah, hol schnell 3 Maß deines besten Mehls und backe Fladenbrot. Dann lief er hinaus zur Herde, holte ein zartes junges Kalb und gab es einem Knecht mit der Anweisung, es umgehend zu schlachten und zuzubereiten. Als das Essen fertig war, nahm er Butter und Milch und das gebratene Fleisch und servierte es den Männern. Während sie gegessen haben, wartete er bei ihnen unter den Bäumen. Also der Abraham macht es hier sozusagen vor, wie man Gäste empfangen hat. Der ist ganz aufmerksam, der bemerkt die 3 Männer, geht ihm sogar entgegen und er macht sich selber ganz klein und demütig und bittet die 3 doch, seine Gastfreundschaft anzunehmen. Er bietet den 3 ein schattiges Plätzchen zum Ausruhen an, die Knechte, die sollen den Männern die Füße waschen und eine Mahlzeit sollen die 3 auch haben. Wenn da draußen bei ihm mal Leute aufgetaucht sind, dann wollten die in der Regel immer eine Rastpause einlegen. Und das vermutete Abraham auch in dem Fall. Und dann veranstaltet der Abraham ja ein ziemliches Bohai für seine Gäste. Es wird gebacken, es wird geschlachtet. Vielleicht kennt der ein oder andere noch diesen alten Sesamstraßenhit, ne? Hätte ich euch heute erwartet, hätte ich Kuchen da. So, ne? Also wenn ich das gewusst hätte, dass du zu Besuch kommst, dann hätte ich einen Kuchen gebacken. Abrahams Gäste, die kamen spontan vorbei, hält ihn aber nicht davon ab, jetzt nochmal richtig loszulegen und zu backen und zu kochen. Der lässt also seine Gäste ganz schön umtüdeln, aber auch eine Weile alleine im Schatten sitzen. So sehr legt er sich ins Zeug für die 3 Männer. Heute wird man das vielleicht sogar eher als unhöflich empfinden, also wenn man seine Gäste zu lange sich selber überlässt oder wenn man als Gastgeber nur mit seinem Laptop oder mit seinem Handy beschäftigt ist und sich gar nicht mehr dem Gast widmen kann. Aber damals war sowas eben ein Zeichen der Gastfreundschaft, dass man sich so mächtig ins Zeug legt. Und wie gesagt, wer gastfreundlich galt, der genoss in der Gesellschaft einen besonders guten Ruf. Außerdem war Abraham wohl nur kurz weg und hat sich ja dann noch zu den Gästen dazugesellt. Nach dem Essen wird jetzt deutlich, die waren noch nicht gekommen, um sich nur auszuruhen, sondern die bringen noch eine ganz besondere Botschaft mit. Sie fragten, wo ist Sarah, deine Frau? Im Zelt, antwortete Abraham. Da wurde ihm gesagt, nächstes Jahr um diese Zeit, da werde ich zurückkehren. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah aber belauschte das Gespräch vom Eingang des Zeltes aus. Und da Abraham und Sarah beide alt waren und Sarah schon lange nicht mehr in dem Alter war, in dem Frauen Kinder bekommen können, da lachte sie leise. Jetzt, nachdem ich verwelkt bin, sollte ich noch an Liebeslust denken, dachte sie. Und mein Mann ist auch schon viel zu alt. Da sagte der Herr zu Abraham, warum hat Sarah gelacht und gedacht, sollte ich wirklich noch ein Kind bekommen, obwohl ich schon so alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? In genau einem Jahr werde ich wieder zu dir kommen und dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah hatte Angst und behauptete, ich habe nicht gelacht. Doch er sagte, doch, du hast gelacht. Erstaunlicherweise schienen diesen 3 Männern Abrahams Lebensverhältnisse überhaupt nicht fremd zu sein. Der wusste, dass Abrahams Frau Sarah heißt und erkundigt sich nach ihr. Und dann kommt der absolute Hammer. Einer der Männer erklärt, in einem Jahr komme ich euch wieder zu besuchen und dann wird Sarah einen Sohn zur Welt gebracht haben. Na toll, ja? Wie oft hatten Abraham und Sarah das jetzt schon gehört, dass sie so viele Nachkommen haben werden wie Sterne am Himmel? Doch jahrelang, jahrzehntelang war nichts dergleichen passiert. Der Abraham war inzwischen 99, die Sarah 90. Ja, wie sollten die denn auch Kinder bekommen? Und überlegt mal heute, für wen wird man die halten? Bei der Einschulung, beim Elternabend? Ja? Den beiden muss das doch irgendwann vorgekommen sein, wie so ein Running Gag. Als Gott einige Zeit vorher erscheint und ihm mal wieder einen Sohn ankündigt, da war es Abraham, der lachen musste. Und nun ist es Sarah, die heimlich mithört und sich vor Lachen nicht mehr einkriegt. Doch in beiden Fällen war das ja kein fröhliches Lachen, sondern eher total verbittert und verächtlich. Die beiden halten es nachvollziehbarerweise ja für schlichtweg für unmöglich, dass man in ihrem Alter noch Kinder bekommen kann. Wer will ihnen das verdenken, dass sie da so langsam ihre Zweifel hatten? Der frühere Leiter meiner Heimatgemeinde im Sauerland, der hat mir vor gut 20 Jahren mal vorgelebt, was das eigentlich heißt, Gott alles zuzutrauen, Großes von ihm zu erwarten. Unser Gemeindehaus, das war das sogenannte Jugendheim, eine ganz kleine Hütte mehr oder weniger, steil an einem Hang gelegen, nur so ein schmaler Schotterweg führte da hoch mit steilen Treppen, kann einfach sagen, das hundertprozentige Gegenteil von Barrierefreiheit. Ja? Ein Raum mit einer Trennwand zwischendrin, eine winzige Toilette, saisonal benutzbar, im Winter ist die Wasserleitung zugefroren. Das war unser Jugendheim. Der Jugendkreis, als ich so mit 15, 16 da hinkam, der bestand damals aus 50 Teilnehmern. Und als ich das 99 als Jugendleiter dann übernommen habe, da war er geschrumpft auf 12 Teilnehmer. Waren also welche in die Gemeinde gewechselt, aber auch viele weggezogen. Und just in dem Moment kommt die Gemeindeleitung auf die Idee, wir wollen neu bauen. Wir bauen ein neues Gemeindehaus. Als ich die Pläne gesehen habe, habe ich die Leiter ehrlich gesagt für ein bisschen verrückt erklärt. Denn der Jugendraum im neuen Haus, der sollte größer werden als das komplette alte Jugendheim. Als ich dann vorsichtig so meine Bedenken äußere, dass wir da mit 12 Teilnehmern vielleicht ein bisschen verloren drin wirken, da setzt der Gemeindeleiter noch einen drauf und sagt, pass mal auf, Daniel, an der Front, da machen wir keine feste Wand rein, da kommt so eine mobile Trennwand rein. Wenn der Jugendkreis wieder so groß wird wie früher, dass ihr auch dann noch genug Platz habt. Seine Devise im Gebet war immer, Herr, wir wollen Großes von dir erwarten. Gesagt, getan, das Ganze ging in die Planung. Und wir erleben schon in der Planungsphase ein Wunder nach dem anderen. Wir waren eine landeskirchliche Gemeinschaft, hatten fromme Pastoren, richtig toll. Die Kirche lässt im Kirchwald Holz einschlagen, der Erlös kommt komplett in unser Haus. Ein Landwirt schenkt uns ein großes Grundstück, eine Wiese. Die Stadtverwaltung wandelte diese Wiese tatsächlich um in Bauland, dass wir überhaupt etwas damit anfangen können. Dann ist die Bauphase da. Dann hat man ja, wer schon mal gebaut hat, selber kennt das. Man hat eine gewisse Vorstellung, die und die Deckenpaneele sollen das sein, der und der Fußboden. Aber es ist alles viel zu teuer. Dann haben wir gebetet, Herr, wir finden, das macht doch einen freundlichen Eindruck. Wir wollen doch Menschen erreichen. Wenn du das auch so siehst, dann senk doch den Preis bitte in unser Budget rein. Der Herr hat die Preise fallen lassen. Also wir haben ganz viel von dem, was wir haben wollten, haben wir reduziert bekommen. Dann ist das Haus irgendwann fertig und was passiert? Nach ein paar Jahren ist der Jugendkreis so stark gewachsen, dass der Jugendkreis auch mit geöffnetem Raum, mit geöffneter Trennwand nicht mehr gereicht hat für die Gruppe und wir in den Gottesdienstsaal ausweichen mussten. Ich habe Gott das damals definitiv nicht zugetraut, dass unsere Gruppe nochmals zu dieser alten Größe anwachsen könnte. Aber da hat er mich eines Besseren belehrt. Von daher trauen wir Gott große Dinge zu. Wer Gott nur wenig zutraut, der wird wahrscheinlich auch nur wenig mit ihm erleben. Und verlassen wir uns darauf, dass Gott seine Versprechen einhält. Das hat er an so vielen Stellen schon bewiesen. Abraham und Sarah, die bekamen später ihren Isaak. Im Alten Testament, da wird der Rufer in der Wüste vorausgesagt, der dem Messias vorausgeht. Hat sich erfüllt in Johannes dem Täufer. Die Jungfrau, die laut Jesaja schwanger werden soll, die ist schwanger geworden. Der Messias wurde geboren. Die Rückkehr aus dem babylonischen Exil ist passiert. Wenn Gott all diese Versprechen eingelöst hat, warum sollte er dann andere gegebenen Versprechen nicht auch einhalten? Die Sarah lacht über das, was der Gast ihrem Abraham da angekündigt hat. Womit sie nicht gerechnet hat, ist, dass die Gäste das mitgehört haben. Und sowas ist ja echt peinlich, ertappt zu werden. Ich hatte zum Beispiel die zweifelhafte Gabe, die Dozenten, die Lehrer an unserer Bibelschule nachmachen zu können. Also wie die sich bewegen und wie die sprechen und so. Absoluter Favorit, Volker Heckel, kennen vielleicht noch einige. Bei dem hatten wir Predigtlehre und mussten dann Probepredigten halten vor der Schülerschaft. Und wenn da einer undeutlich gesprochen hat, dann hat er sich so auf seinen Pult gelegt, hat ein Gebiss geformt und hat immer gesagt, öffnen Sie den Mund. Das war Volker Heckel zum Beispiel. Bei einer Gelegenheit mache ich unseren Seminarleiter nach, das war damals Jens Bernfeld, alle biegen sich vor Lachen und auf einmal, mit einem Schlag, wird das ganz still. Ich drehe mich um und wer steht da in seiner vollen Pracht und hat dieses wunderbare Schauspiel live mitverfolgt? Der Seminarleiter höchstpersönlich. Super. Es ist immer gut, so über andere zu reden, dass es für sie kein Problem wäre, dabei zu stehen und zuhören zu können. Die Sarah macht sich über die Ankündigung mit dem Nachwuchs lustig und damit indirekt auch über Gott. Sie sieht, nochmal verständlicherweise, erstmal das, was menschlich möglich erscheint, aber nicht, dass Gottes Möglichkeiten nochmal weit darüber hinausgehen. Die Sarah wird dabei ertappt, dass sie gelacht hat und trotzdem will sie es nicht zugeben. Bei uns ist das vielleicht eher in diese Richtung, dass wir uns nach außen hin manchmal anders geben, als es in uns innen drin wirklich aussieht. Da ist der Teenager, der richtig auf cool wirkt, aber nach innen vielleicht eine ganz verletzte Persönlichkeit ist. Wir prahlen mit dem schicken neuen Auto, obwohl es zu 90% finanziert ist. Nach außen hin machst du auf schöne, heile Familie, hinter der Fassade fliegen vielleicht gerade die Fetzen. Das ist fast ein bisschen zum Schmunzeln. Da denkst du doch glatt, also wenn andere Menschen auf meine Masche hereinfallen, dann kann ich Gott doch auch was vormachen. Doch das ist ein Irrtum. Vielleicht lassen sich andere Menschen von dir täuschen, vielleicht, aber Gott ganz bestimmt nicht. In Psalm 139 heißt es, er kennt unsere Gedanken von Ferne. Man muss und man soll nicht jedem alles erzählen, aber auf Dauer wird das echt anstrengend, sich immer nur zu verstellen. Und wie gesagt, Gott sieht das sowieso. Vor Gott ist das völlig sinnlos. Lass uns zum Schluss nochmal einen Bogen ziehen zur der Gastfreundschaft. Und dazu noch zwei Gedanken. Das erste ist, Gastfreundschaft kommt nicht leer zurück. Eine kleine Geschichte. Es gab mal einen Jungen, der lebte in ärmlichen Verhältnissen in Amerika, versuchte sich als Straßenverkäufer durchzuschlagen. Der wollte sich sein Schulgeld verdienen, um später mal was zu werden. An einem Tag ist der Hunger so groß, dass er sich traut, an der nächsten Haustür zu klopfen und um ein Essen zu bitten. Dann geht die Tür auf, steht ein junges, hübsches Mädchen da, ihn verlässt völlig der Mut und er bittet nur um ein Glas Wasser. Doch dem Mädchen fällt gleich auf, dass der arme Kerl doch ein bisschen mehr vertragen kann als nur ein Glas Wasser. Sie bringt ihm ein Glas Milch und ein belegtes Brot. Was bin ich Ihnen schuldig? Fragt der Junge ganz schüchtern. Nichts, meine Mutter sagt immer, eine Gefälligkeit soll man sich nicht bezahlen lassen. Viele Jahre später, das junge, hübsche Mädchen von damals wird schwer krank. Keiner kann ihr helfen und schließlich landet sie bei einem Spezialisten in der Großstadt. Und der Spezialist, der traut seinen Augen kaum. Er erkennt nämlich in dieser kranken Frau das junge, hübsche Mädchen von damals, das ihm ein Glas Milch und ein belegtes Brot gegeben hat. Der Spezialist ist also der Arzt, der arme Junge, der Straßenjunge von damals. Er muss die Frau operieren, die Operation gelingt. Und der genesenen Frau ist völlig klar, die Operation wird sie ein Vermögen kosten. Und dann kommt auch der Umschlag mit so einer Rechnung, alles ganz klar aufpositioniert, mit einer dicken Summe unten drunter. Und ganz unten drunter steht, diese Rechnung wurde bereits vor vielen Jahren beglichen durch ein Glas Milch und ein belegtes Brot. Also, das, was du jemanden aus Freundlichkeit oder aus Gastfreundschaft Gutes tust, das kommt nicht leer zurück. Das zweite ist, dass das damals bei Abraham ja kein gewöhnlicher Besuch gewesen ist, sondern dass diese drei Männer Boten von Gott waren, Engel auch, wenn die wie ganz normale Männer ausgesehen haben. Das erkennt Abraham daran, dass sie ja ganz genau Bescheid wissen und Gottes Versprechen mit den Nachkommen nicht nur wiederholen, sondern ganz konkret machen. Ein Jahr noch. Der neutestamentliche Hebräerbrief, der nimmt Abrahams Gastfreundschaft von damals wieder auf. Der schreibt, vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen, denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Und Jesus erklärt, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Also, wenn du anderen Gutes tust, dann tust du damit Jesus etwas Gutes. Sieh in jedem, der deine Hilfe nötig hat, Jesus selbst. Und dann hilf ihm im Rahmen deiner Möglichkeiten. Amen. Dann darf ich uns zum Ende noch einen Segen zusprechen. Der Herr schenke dir die Behutsamkeit seiner Hände, die Güte seiner Augen, das Lächeln seines Mundes, die Treue seiner Schritte, den Frieden seiner Worte, die Wärme seines Herzens, das Feuer seines Geistes und das Geheimnis seiner Gegenwart. Amen. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag, eine gesegnete neue Woche und kommt gerne mal im Norden vorbei.